my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on,
ride on.
I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long,
how long?
Well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there.
I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom heart, it's a beat and it's a thumping and I'm alive.
I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way.
Paradise, roll on, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on, roll on, meet me there, roll on, roll on. Paradise, roll on.
Heute zu Gast Historiker Wolfgang Schobert. Wir sprechen über die Nutzung der Plassenburg während der NS-Zeit. Gerade haben wir gehört, auf der Plassenburg wurden auch viele Tagungen abgehalten. Über was wurde denn da konkret gesprochen?
Es geht überwiegend um Fachspezifisches. Ideologische Pflichtveranstaltungen gibt es zwar auch, aber sie sind nicht bestimmend. Schwerpunkt vieler Tagungen ist die ideale Trassierung der Autobahnen, also welche Linienführung durch die Landschaft die günstigste sei, welche Steigungen der Autobahnen, welche Übergangsbögen nach Kurven sinnvoll sind, wie die Böschungsausführung, also die seitliche Begrenzung der Fahrbahn idealerweise beschaffen sein solle, wie die Bepflanzung des Mittelstreifens und der Randbepflanzung sein solle. Die Ergebnisse dieser Gespräche, dieser Diskussionen wurden dann in Richtlinien aufgenommen, die für den weiteren Reichsautobahnbau verbindlich sein sollten. Also auf dieser Schiene eine durchaus ernstzunehmende Diskussion.
Fritz Todt und besser gesagt die Organisation Todt war nicht nur zu Schulungszwecken an der Plassenburg, sondern auch maßgeblich an den Bauarbeiten während der NS-Zeit beteiligt. So auch beispielsweise am sogenannten Westwall, ja quasi eine Barrikade zu Frankreich, die entstehen sollte. Wie lief das damals ab?
Ja, das ist genau richtig. Diese Organisation TOT ist ja nicht nur eine Organisation, die Schulung auf der Plassenburg betreibt, sondern hinter dieser OT stehen sehr viele Arbeiter, die an Großprojekten des Deutschen Reiches beteiligt sind. Das sind meistens Reichsarbeitsdienstler, die herangezogen werden. Und das erste Großprojekt ist dann 1938 bis 1940 der Bau des sogenannten Westwalls, also einer Befestigungsanlage, die an der von Holland über Frankreich dann bis zur Schweizer Grenze läuft, etwa 700 Kilometer lang. Und hier wird dann durch etwa eine 500.000 dieser Leute von der Organisation TOT werden dann Befestigungsanlagen gebaut, Bunkerstellungen, Kanonen, Abschussrampen und dergleichen mehr, Panzersperren, all dieses gebaut. Und dann werden etwa eine 500.000 dieser OTler auch beschäftigt. Und es ist sehr erfolgreiches Projekt. Hitler ist begeistert über Fritz Todt und er nennt ihn dann später auch zum Rüstungsminister wegen dieser Erfolge in seinem Sinn beim Ausbau dieses Westwalls. Und es ist nur so, dass sehr viele von den Arbeitern, die da eingesetzt werden, für 2 Jahre etwa körperliche Schäden erleiden. Also hauptsächlich dieses Schipper-Syndrom, das heißt also, dass die Verletzungen des Rücken, Beschädigung der Wirbelsäule als Folge entstehen. Und sie brauchen dringend Erholung. Sie brauchen dringend Erholung und da bietet sich die Plassenburg an, dass dann die schlimmsten Fälle von Erkrankungen dann behandelt werden auf der Plassenburg. Und dann ist es also so, dass Anfang 1940 ein erstes Kontingent von diesen schwer geschädigten Westwallarbeitern dann auf der Plassenburg eintritt. Fritz Todt empfängt sie oben und die werden dann für etwa 4 Wochen jeweils dann auskuriert und dann kommt eine neue Mannschaft. Das sind jeweils etwa so 80 Leute, die dann auf die Plassenburg kommen. Sie werden empfangen oben am Aufgang der Plassenburg von Fritz Todt und zweitens werden sie empfangen von einer berühmt-berüchtigten Figur, einem Arzt, der damals führend ist, der bei Behandlung dieser Westwallarbeiter auf die Plassenburg kommen, der heißt Karl Gebhardt. Dieser Karl Gebhardt ist der renommierteste Arzt der NS-Zeit insgesamt. Er gilt als prominenten Arzt und ist spezialisiert auf orthopädische Probleme. Ja. Er hat selbst als Chefarzt eine Klinik, die er betreut. Das ist Hohenlichen. Und da gehen auch sehr viele Nazi-Prominenten zur Behandlung da in diese Klinik. Und er gilt medizinisch als Koryphäe, ist auch damals sehr bekannt. Und er nimmt sich dann dieser Fälle von Syndrom-leidenden Westwallarbeitern in der Plassenburg an. Und es kommt zu einer riesen Propaganda-Aktion. Da ist die ganze deutsche Presse da, um diesen Empfang dann auch wirklich in die Blätter zu bringen.
Wie ist man auf Kulmbach gekommen? Warum hat man die Arbeiter gerade auf die Plassenburg geschickt?
Das hat wahrscheinlich zu tun damit, dass der Fritz Todt, ihr Chef, sozusagen die Plassenburg gekannt hat und die Unterbringungsmöglichkeiten auch einschätzen konnte. Die Plassenburg ist ja ein sehr großes Gebäude und von den Räumlichkeiten geeignet, um da diese jeweiligen Kontingente mit 80 Leuten unterzubringen. Zudem ist er auf der Plassenburg häufig und er bietet sich natürlich gerade diese Aktion an. Das ist damals verkauft worden unter dem Etikett Heimstatt für Westwallarbeiter und in die ganze deutsche Presse eingegangen.
I've been hearing symphonies before all I heard was silence. A rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I'm feeling complete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony.
Heute zu Gast Historiker Wolfgang Schobertz. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Plassenburg während der NS-Zeit genutzt wurde, unter anderem auch als Krankenhaus. Und in diesem Krankenhaus war auch Karl Gebhardt tätig, ein für damalige Verhältnisse sehr berühmter Arzt, aber auch ein sehr grausamer. Was war Karl Gebhardt für eine Person?
Ja, dieser Karl Gebhardt, der 1940 nach Kulmbach kommt, für einige Monate die Westwallarbeiter betreut, macht später großes Aufsehen als einer, der Hohenliechen, also sein Privatlazarett, später als SS-Lazarett umbaut in den Kriegsjahren und hier auch humanmedizinische Experimente durchführt mit KZ-Insassen des benachbarten Konzentrationslagers Ravensbrück. Ravensbrück liegt nur 12 Kilometer von Hohenliechen entfernt. Es sind überwiegend Frauen untergebracht. Und er macht in den Jahren 1942 bis 1943, einigen Monaten, ganz schlimme medizinische Versuche mit den Frauen. Er schneidet ihnen die Beine auf, Unterschenkel bis zu den Knien und injiziert Erreger. Also es sind hauptsächlich dann Gasbranderreger und Tetanusbazillen, die hier injiziert werden. Riesenschmerzen bei den betroffenen Frauen, es sind so ungefähr 80, zur Folge haben, um dann hinterher zu testen, wie ein bestimmtes Medikament wirkt. Und zwar geht es also um Sulfonamid. Er möchte also testen, wie dann die Behandlung mit Sulfonamid wirkt auf diese Verletzungen. Und diese Opfer der Frauen, die also injiziert werden mit diesen scheußlichen Versuchen, die sind schwer verletzt. Viele sterben an den Verletzungen. Reibt übrigens noch zusätzlich dann, um die Wunden besonders anschwellen zu lassen, Glasscherben rein und Holzspäne, also an Scheußlichkeit kaum zu überbieten. Und er verabreicht dann also später dieses Sulfonamid. Die Frauen sind lebenslang versehrt, soweit es überleben. Große Zahl stirbt daran. Und dieser Karl Gebhardt, dieser berühmte Professor, eine Koryphäe, wie gesagt, seiner Zeit. Hm. Der wird später auch wegen dieser humanmedizinischen Experimente zur Verantwortung gezogen. Er wird vorgeladen, Nürnberger Prozess nach dem Krieg, und er wird neben anderen Medizinern auch zum Tode verurteilt.
Wie hat er es trotzdem geschafft, seine Versuche durchzuführen? Konnte er wahrscheinlich nicht auch alleine machen. Er musste ja irgendwie ein Umfeld haben, das da eingeweiht war.
Ja, er hat diese Experimente auch mit anderen Assistenzärzten gemacht. Es waren einige andere Ärzte beteiligt. Es war, wie gesagt, SS-Klinik damals schon. Die war also dann hauptsächlich halt besetzt von Funktionären der SS, von Mitgliedern der SS, die da sich haben kurieren lassen. Und zusätzlich eben in der anderen Abteilung von Hohenlichen waren diese KZ-Häftlinge untergebracht, halt diese angesprochenen Frauen.
Und dann wurde er Dezember 46 zu Tode verurteilt.
Er wurde zu Tode verurteilt und anschließend dann 2 Jahre nach Kriegsende gehängt.
Jetzt war er ja nicht der einzige Arzt, der solche Versuche durchgeführt hat. Wen gab es da noch während der NS-Zeit?
Es gab weitere Mediziner, die ebenfalls zur Verantwortung gezogen worden sind. Das war innerhalb der Nürnberger Prozesse, war es eine Untergruppe. Das waren Prozesse, die gegen Mediziner speziell gelaufen sind. Und er ist also als einer der schlimmsten Fälle dann also vorgestellt worden. Es sind auch die betroffenen Frauen selbst dann als Zeugen einvernommen worden in Nürnberg. Und die Wunden, die sie damals noch gehabt haben, dieser Nachkriegszeit, sind den Richtern auch vorgestellt worden. Also absolut scheußlich.
Gab es von Hitlers Seiten Unterstützung zu solchen Versuchen von Ärzten?
Das war innerhalb der SS. Die SS hat es selbst gemacht. Die brauchte da also keine Anleitung. Die SS hat ja ganz einfach in anderen Feldern auch ihre Grausamkeit bewiesen. Man kennt ja die Lager, die sie errichtet hat, innerhalb Deutschlands, später im Osten. Man weiß, wie sie vorgegangen sind. Und da passt es natürlich ins Bild, dass man auch an solchen scheußlichen medizinischen Experimenten sich beteiligt. Ist nicht der einzige Fall, aber vielleicht der scheußlichste Fall.
Um nochmal auf Fritz Todt zu kommen und die Organisation Todt. War das so die leitende Kraft während der NS-Zeit, was Bauplanungen anging, oder gab es da auch noch andere Organisationen?
Sie war die größte Organisation Todt und die erfolgreichste. Die hat sich dann später auch noch einen Namen gemacht, in Anführungszeichen, durch weitere Großprojekte. Also den Atlantikwall zum Beispiel, ebenfalls ein Riesenprojekt mit 100.000 von Beschäftigten. Hitler hat es gefallen, diese Effizienz auch bei der Arbeit, diese Unterdrückung auch, dieser Zwang, der ausgeübt worden ist, dann bei denen. Es sind dann später auch immer noch neben den angesprochenen Reichsarbeitsdienstlern Zwangsarbeiter aus dem Osten herangezogen worden, waren sehr viele KZ-Häftlinge beteiligt, auch bei diesen ganzen Baumaßnahmen der Organisation Todt. Todt ist also eine Einrichtung gewesen, Organisation Todt ist eine Einrichtung gewesen, die für die Großbauten des Reiches zuständig war. Sie haben dann später auch im Osten nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sich beteiligt an dem Ausbau der Infrastruktur der eroberten Gebiete im Osten. In Polen, in Russland zum Beispiel, sind dann Autobahnen dort gebaut worden, es sind Kanäle gebaut worden, ist die Infrastruktur eingerichtet worden. Also die Organisation Todt hat dann später wirklich erheblichen Anteil am Ausbau der Autobahnen im Osten. Und es sind dann am Ende des Krieges, fortgeschrittenen Jahren des Krieges, also kaum mehr deutsche Arbeiter gewesen, sondern es waren überwiegend Zwangsarbeiter, die herangezogen worden sind, oder KZ-Insassen für diese großen Projekte, Ausbau eroberter Gebiete.
Und wenn ich das richtig verstehe, viele Arbeiter, die behandelt werden mussten bei der Organisation Todt, kamen dann nach Kulmbach zur Plassenburg, und der Arzt Karl Gippert hat diese dann auch tatsächlich geheilt. Also da wurden keine Versuche durchgeführt.
Ja, also er ist dann 1940 immer präsent gewesen bei der Behandlung dieser Kontingente. Es sind ja jeweils 80, und hat hier mit einem Team von anderen Kulmbacher Ärzten übrigens und einigen Pflegern, hat er die jeweils betreut, hat hauptsächlich dann durch diese Aktivitäten auf der Plassenburg die Medien auch besetzt, sind häufig Berichte auch in der Kulmbacher Zeitung gewesen über diese Behandlung. Später verliert sich das dann, was diese Behandlung betrifft. Sie wird sicher noch ein halbes Jahr fortgeführt, verliert aber ihre Brisanz, das ist propagandistisch ausgelaufen. Und später wird es weitergeführt, aber nicht mehr unter der Beteiligung von Karl Gebhardt. Er hat es nur anfänglich gemacht und geht dann zurück nach Hohenliechen in seine Privatklinik.
Ja, so viel zur Nutzung der Plassenburg während der NS-Zeit. Vielen Dank, Wolfgang Schobert.
Ja, danke dir, Olli.
Down! Netradio Kulmbach. Erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war Netradio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.